Guten Morgen. In der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert mit folgendem Thema heute: Stille Geburt und Trauer um Kinder. Zum weltweiten Gedenktag für alle verstorbenen Kinder am 8. Dezember, also in 2 Tagen, und das ist immer der zweite Sonntag im Dezember, da stellen Betroffene rund um die ganze Welt Kerzen auf und feiern Gottesdienste. Eingeladen sind alle Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde, die mit den Eltern um ein Kind trauern. Denn Trauer braucht Raum und Zeit. Und nach christlicher Auffassung ist jedes auch schon im Mutterleib verstorbene Kind ein einmaliges, ein von Gott geschaffenes und ein geliebtes Geschöpf, das zur Familiengeschichte dazugehört. Eltern, die ein Kind verloren haben, kämpfen aber nicht nur mit diesem großen Verlust des Kindes, sondern manchmal auch mit Mitmenschen, die einfach nicht wissen, wie sie mit Trauernden umgehen sollen. Und viele Eltern kämpfen auch heute noch mit einer Krankenhausroutine, die auf solche Fälle gar nicht so richtig vorbereitet ist. Eine Frau, die schon mehrere Fehlgeburten erlebt hatte, erzählt: Es war immer mein Horror, dass mein Kind auf irgendeiner Müllkippe landet. Soweit das Zitat. Aber viele Frauen, die plötzlich mit der Tatsache konfrontiert werden, dass ihr Baby im Bauch keine Herztöne mehr hat und einfach tot ist, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, was sie erwartet oder worauf sie auch achten sollten. Wir wollen in der folgenden Stunde diesen schmerzvollen Gefühlen betroffener Eltern nachgehen. Wir wollen fragen, warum Abschied und Trauer, auch Erinnerungen um verstorbene Kinder, so wichtig sind, welche Hilfen Eltern in Anspruch nehmen können und auch alle bürokratischen Fragen klären und nicht zuletzt einen Weg aus dem Dunkel der Trauer in das Licht der Hoffnung aufzeigen. Und ich freue mich jetzt auf Werner Gutheil. Er ist heute unser Gesprächsgast. Er ist Trauerseelsorger im Bistum Fulda, eben auch Diözesanseelsorger für Trauernde. Und ich begrüße Sie erstmal ganz herzlich.
Guten Morgen, Frau Engert.
Guten Morgen. Ja, das ist so ein Amt, das gibt es nicht in jeder Diözese, haben Sie mir gesagt. Und Sie haben das selber mitentwickelt. Sie waren zuerst Krankenhausseelsorger, Sie haben sehr viel in der Hospizarbeit gearbeitet als Trauerseelsorger, haben aber dann auch das überhaupt erst entwickelt, initiiert, speziell auch für Trauernde zuständig zu sein, die ein Kind schon ganz früh im Mutterleib verlieren. Wie helfen Sie denn solchen betroffenen Eltern, Herr Pfarrer Gutheil?
Ja, hineingewachsen bin ich quasi durch die Konfrontation mit der Tatsache, wie das Frauen auch erleben, dass sie plötzlich hören, ihr Kind lebt nicht mehr im Mutterleib. Und damals hat sich sehr schnell gezeigt, dass dieses Gefühl, was geschieht eigentlich dann mit dem Kind, ein sehr dominierendes ist. Und dadurch konnten wir hier in Hanau das Kindergrab mal als Grab und Gedenkstätte schaffen, wo diese Kinder beerdigt wurden. Und das ist eigentlich wichtig, dass eine Perspektive hineinkommt in das, was jetzt unausweichlich passiert. Die Tatsache, dass das Kind nicht mehr lebt, stellt ja auch gleichzeitig die Frage, was geschieht jetzt als nächstes? Also meine Aufgabe in der Begleitung solcher Eltern war und ist, ihnen quasi ein Stück weit sie durchzulotsen durch diesen Weg, ihnen die nächsten Schritte ja ein Stück weit zu erklären, ein Stück weit aufzuzeigen, vielleicht auch den übernächsten Schritt schon mal in den Blick zu nehmen, um eigentlich nicht angstvoll, sondern begleitet, bestützt, gestützt und unterstützt in diesen Weg hineinzugehen.
Wollen also Perspektiven aufzeigen, da wo das Leben zu Ende zu sein scheint, dass eben doch mit dem Abschied nicht alles zu Ende ist, sagen Sie, Herr Pfarrer Gutheil. Und wir sprechen heute über stille Geburt. Aber was meint das denn eigentlich? Warum heißt das stille Geburt?
Ja, logisch. Die normale Geburt endet ja normalerweise mit einem Geburtsschrei. Also das Kind, ich war selber noch nicht dabei, ich bin Priester, also von daher kann ich da auch nicht aus der Praxis reden, aber so was man weiß, das Kind bekommt einen Klaps auf den Po, damit es im Endeffekt die Lunge entfaltet und zum Schrei kommt. Das entfällt logischerweise bei der stillen Geburt. Ein Kind, das bereits im Mutterleib verstorben ist, muss aber ab einer bestimmten Größe, 10., 12. Schwangerschaftswoche, auf normale Art und Weise geboren werden. Das heißt, es muss zu einer ganz normalen Geburt kommen. Die muss natürlich unter Umständen medizinisch unterstützt werden, dass überhaupt Wehen sich bilden, weil der Körper überhaupt keine Bereitschaft hat, jetzt in der 17., in der 20. Woche ein Kind zu gebären, muss also wehenfördernde Mittel gegeben werden, damit dieses Kind auf ganz natürliche Art und Weise zur Welt kommt. Und am Ende ist quasi nicht der Geburtsschrei, sondern die Stille.
Ja, und das ist nicht immer einfach. Das ist dann ein Schock und das lähmt natürlich auch.
Umso notwendiger ist die Vorbereitung, dass Sie wissen, was kommt als nächster Schritt, dass Sie wissen, Sie müssen dieses Kind ganz normal gebären. Deswegen bin ich auch immer sehr dafür, dass die Väter mit dabei sind. Die sind in der Regel auch zumindest in unserem Bereich mit dabei. Dass die entsprechend vorbereitet sind, dass sie auch sich darauf einstellen, sich von ihrem Kind zu verabschieden, ihr Kind anzuschauen. Es ist kein Horrorkind, es entstehen nur Fantasien, wenn sie es nicht gesehen haben, wenn sie die Realität gesehen haben, auf die man sie auch gut vorbereiten kann. Es gibt die Mosekorb-Aktion, das heißt, die Kinder werden schön vorbereitet. Da kann man die Eltern darauf vorbereiten, kann man die Väter vor allen Dingen, die sagen, nein, ich will es gar nicht wissen. Aber nicht wissen heißt, es setzt Fantasien frei. Und dem die Realität entgegensetzen, zur Kenntnis zu nehmen, das Kind konnte gar nicht leben, weil es missgebildet war oder weil es einfach zu klein war. Und in dieser Begleitung den Eltern zu helfen, den nächsten Schritt zu tun, der schwer ist, aber hilfreich sein kann, weil das sind ganz kostbare Momente für die Eltern.
Sie sprechen schon ganz viele Punkte an, die jetzt auch die Begleitung und die konkreten Schritte betreffen, die Sie gemeinsam mit Betroffenen dann auch ja beschreiten, um einen Weg aufzuzeigen. Das heißt doch wahrscheinlich aber auch, dass dieses Thema vielfach noch ein Tabuthema ist, überhaupt die Tatsache, dass es diesen Gedenktag für verstorbene Kinder gibt. Das hat der eine oder andere vielleicht auch noch gar nicht gehört. Das will doch irgendwie auch etwas bewirken. Ist denn dadurch auch etwas in Bewegung gebracht worden? Haben Betroffene, vielleicht auch Kirchen, Selbsthilfegruppen und Verbände, haben die jetzt Betroffenen mehr Gehör geschenkt? Gibt es mehr Hilfe, mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema durch diesen Gedenktag für verstorbene Kinder?
Ja gut, Gedenktage haben immer die Tendenz, auf ein Problem aufmerksam zu machen. Und das Problem ist hier eigentlich, dass es im Grunde totgeschwiegen wird. Und deswegen diese öffentliche Aktion, die ist seit vielen Jahren aus der USA kommend, hier durch Veit verwaiste Eltern in Deutschland nach Deutschland transferiert wurde. Diese Aktion, eine Kerze ins Fenster zu stellen, heißt, ich bin solidarisch, ob ich jetzt Betroffene bin oder nicht, mit den Eltern, die ein Kind verlieren. Und es ist und bleibt immer noch ein Tabuthema, aber interessant ist, wenn betroffene Frauen und Eltern sagen, wir haben ein Kind verloren, sind auch andere plötzlich bereit zu sagen, mir ist es genauso gegangen. Dann entsteht eine Atmosphäre, eine Offenheit, sich auch entsprechend zu outen. Und das finde ich eigentlich wichtig. Und da ist eigentlich Kirche noch viel zu wenig dabei. Es ist eine rein bürgerliche Initiative, es ist eine rein profane Initiative, die aber meines Erachtens auch von Kirchen mittlerweile übernommen wird, wo ich ja auch immer wieder sehr dahinterher bin, dass in den Gottesdiensten dran gedacht wird, nicht in den Fürbitten. Was ist denn dabei, die Osterkerze aufzustellen an diesem Sonntag? Nicht nur um 19 Uhr, sondern auch am ganzen Sonntag, einfach aus Solidarität mit diesen betroffenen Eltern. Solche Aktionen versuche ich nicht nur bei uns im Bistum, insbesondere über die Presse zu kommunizieren.
Also Sie sprechen diese Aktion an, das heißt, die haben Sie mit initiiert und gedenken auch so am zweiten Sonntag, also am 8. Dezember oder beziehungsweise am Sonntag dann mit dieser Kerzenaktion dieser verstorbenen Kinder?
Naja, also initiiert möchte ich mich jetzt wirklich nicht, das will ich mir nicht auf meine Fahne schreiben, sondern ich habe diese Initiative übernommen und finde die gut und habe die mit verschiedenen Aktionen, die wir über Presse in erster Linie kommuniziert haben, unterstützt. Wir haben zum Beispiel bei uns im Trauerzentrum hier in Hanau eine Kerzenverkaufsaktion angeboten. Das sind einfache weiße Grablichter, die mit einem Logo versehen sind. Wir haben die Aktion, weil die dann doch so intensiv wurde, umgestellt und haben gesagt, wir können es gar nicht leisten. Wir haben allein am letzten Montag waren allein 8 oder 10 Leute im Büro. Wir haben fast keine Kerzen mehr gehabt. Die ganze Aktion kann immer noch im Internet heruntergeladen werden. Es ist ein ganz einfaches Logo. Es ist auch nochmal kurz erklärt, wie das aufgeklebt wird und aufgemacht wird, wenn sich jemand heute oder morgen noch ein weißes Licht besorgt. Und dann kann er die Banderole bei uns im Internet trauern-warum-allein.de herunterladen und ausdrucken und dann darauf kleben, sodass also wirklich viele, viele, viele Menschen daran teilnehmen können, um ihre Solidarität zu sagen.
Was steht denn auf der Banderole?
Auf der Banderole steht eigentlich nur die Erklärung, dass dieser Gedenktag ist, warum er ist, nämlich dass es hier in Solidarität um Eltern geht, die ein Kind verloren haben, um die Kinder geht, und das Logo, was von den Begründern dieser Aktion mal auf den Weg geschickt wurde, ein blaues Feld mit einer Kerze darauf.
Also alles, um einfach sich solidarisch zu zeigen mit Familie, mit Eltern oder wenn man ja auch selber betroffen ist. Das kann ja dann auch Fragen aufwerfen, das kann auch wieder Gesprächsstoff sein. Wie Sie sagen, es ist auch wichtig, dass man Menschen findet, denen das ähnlich ergangen ist. Und da vielleicht auch gleich die Frage, Herr Pfarrer Gutheil, was empfinden Frauen, die plötzlich eben erfahren, dass ihr Kind im Mutterleib gestorben ist, obwohl sie in der Schwangerschaft gar nichts darauf hingedeutet hat?
Hoffnung stirbt. Das Kind, auf das so viel Hoffnung gesetzt wird, man sagt ja auch, sie ist guter Hoffnung, ist plötzlich keine Herztöne mehr zu hören. Und da stirbt ein Stück weit die Hoffnung auf Zukunft, da stirbt die Hoffnung auf Weitergabe des Lebens im Endeffekt. Und das ist eigentlich fast schon eine traumatische Situation. Und hier ein Stück weit ein Trauma zu vermeiden, viele Ältere haben ein solches Trauma und verdrängen es, können auch damit umgehen. Aber ich bin der Meinung, wenn man sie gut in dieser traumatischen Situation begleitet, kann ein Trauma vermieden werden. Und vor allen Dingen, es kann ihnen eine neue Hoffnung nicht automatisch auf eine Schwangerschaft oder auf ein Kind, sondern auf Zukunft, auf Hoffnung. Denn dieses Kind ist ja Bestandteil des Lebens, ist ja Teil des Lebens. Wenn Eltern gefragt werden, die zwei Fehlgeburten hatten und zwei lebende Kinder, wie viele Kinder sie haben, sagen sie zwei. Aber eigentlich haben sie vier. Zwei, die leben, zwei, die verstorben sind, die an einem anderen Ort nach christlichem Glauben leben. Und das ein Stück weit zu unterstützen in dieser Schocksituation, dass es halt Kinder gibt oder ein Kind gibt, was nicht den normalen Weg geht, sondern einen anderen Weg gegangen ist.
Ja, die toten Kinder werden gerne verschwiegen. Vielleicht, man radiert sie vielleicht aus der Geschichte, will das tun oder ist eben auch hilflos, anders damit umzugehen. Warum ist es denn so schlimm? Ich meine, Sie sagen schon, ein Kind, mit dem Kind stirbt die Hoffnung auf die Zukunft. Ich habe auch das Gefühl, und mir ist es auch selber so ergangen, dass es auch, wenn ein Kind stirbt, egal wie alt es ist und oder auch schon eben sehr früh, es ist ja schon ein Kind und man hat ja schon eine Beziehung zu diesem Kind auch im Mutterleib aufgebaut, dass es eben gerade auch so das Schlimmste ist, was Eltern passieren kann, wenn sie ein Kind verlieren, weil alles so auf den Kopf gestellt wird.
Ja, das ist ja das Eigenartige, was ich auch immer weniger verstehe, muss ich sagen. Wir sagen nicht nur als Kirche, wir sagen auch als Mediziner, es ist Leben von Anfang an. Was ja sich dokumentiert, sobald eine Schwangerschaft festgestellt wird, wird ein Pass ausgestellt. Einen Pass kriege ich nur, wenn etwas Faktum ist. Und Faktum ist, dass eine Frau von der normalen Frauenrolle zur Mutterrolle mutiert. Und da ist es dann umso komischer, muss ich ganz ehrlich gestehen, verstehe ich immer weniger, dass dann, wenn es zu einer Fehlgeburt oder Stillengeburt, wie ich es nenne, kommt, dass dann gesagt wird, das war ja noch nichts. Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Der Mediziner gibt Ihnen einen Pass, wo Sie gesagt bekommen, Sie sind Mutter. Und diese Mutterrolle hat Rechte. Sie hat nicht nur Pflichten, dass sie das Kind ernährt und gut mit dem Kind umgeht, sondern sie hat auch Rechte, Mutterschutz am Arbeitsplatz etc. Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass man viel mehr noch in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollte, dass für diese Perspektive, die jetzt stirbt, auch Orte geschaffen werden, auch Plätze geschaffen werden, Räume geschaffen, Begegnungsräume geschaffen werden, dass sie mit dieser Trauer umgehen können, wo das ja stirbt ein Stück weit, diese Hoffnung.
Aber es ist eben bis heute noch teilweise so, dass man dann wirklich in ein Zimmer ausgelagert wird und bitte auf dem Bett liegen bleiben. Jede normale Geburt, da darf man sich bewegen, man wird sogar angeregt, dies zu tun. Aber mir ist es so ergangen, da hatte ich dann auch das Gefühl, nee, hier bist du wirklich auf dem Abstellgleis. Das soll schnell über die Bühne gebracht werden und bitte ohne Blut und bitte ohne noch irgendwelche Kräfte damit hineinzuziehen, die dann damit noch beschäftigt sind und hinterherräumen müssen, so ungefähr. Ja, und wenn nun diese Eltern nur noch über diese Trauer auch bestimmt werden und auch so ein grauer Schleier von Trostlosigkeit über allem liegt. Jetzt kommt Ihr Job, nein, nicht Ihr Job. Herr Pfarrer Gutheil, wie helfen Sie dann Eltern durch diese Trauer hindurch, vielleicht wenn sie eben diese Schritte, die jetzt wichtig wären, im Krankenhaus so gar nicht erfahren?
Ja, also vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich kenne die Entwicklung ja seit, ich bin 97 Klinikpfarrer geworden und ab 99 mit der Initiative Regenbogen zusammen mitbekommen, dass die eine Aktion gemacht haben in den Krankenhäusern, dass die Kinder nicht mehr entsorgt werden. Es hat sich seit 99 viel getan. Ich kann wirklich für das Klinikum Hanau hier sprechen, wo wir einen Privatdozenten Dr. Müller haben, der wirklich aufs ganz dahinterher ist, dass entsprechende Eltern nicht, wie Sie es jetzt beschreiben, in eine Kammer abgeschoben werden, alleine gelassen werden. Ich habe jetzt Fortbildung mit Ärzten gemacht, damit die ein anderes Bewusstsein dafür haben und so weiter. Also das nur so viel dazu. Also es hat sich viel schon geändert. Es gibt auch mittlerweile viele Krankenhäuser, von allen will ich nicht sprechen, weil ich es nicht überprüfen kann, die Kinder bestatten, auch von Anfang an, auch das, was bei Ausschabungen ist. Also es läuft schon eine ganze Menge. So, jetzt zu Ihrer Frage. Was mache ich eigentlich oder was ist hilfreich in der Situation? Ich habe es vorhin angedeutet, die nächsten Schritte erklären. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht in ein Nebelszenarium hineinschicken, wo Sie nicht gesagt bekommen, was als nächstes kommt, sondern indem Sie schlicht und ergreifend erklärt bekommen, so, es wird jetzt Ihre Geburt eingeleitet, wie ich es vorhin erklärt habe, das ist medizinisch in der Regel auf natürliche Art und Weise gar nicht geschieht. Es muss also nachgeholfen werden, das Kind muss normal geboren werden. Der zweite Schritt ist dann die Verabschiedung. Das Kind anzusehen, auch in einem frühen Stadium ist es möglich. Wir haben ganz tolle Krankenschwestern, die das unheimlich gut hinbekommen, das Kind im Mosekorb so herzurichten, auch wenn es ganz klein ist, nur 3, 4 Zentimeter groß, 13, 14 Zentimeter groß, dann können Sie es also machen. Also unter 10 wird es schwierig, muss ich gleich dazu sagen, unter 10 Zentimeter. Und trotzdem kann man Abschiedsformen ermöglichen. Dann die nächsten Schritte, die anstehen, die möglich sind. Gemeinschaftliche Bestattungen oder auch Individualbestattungen. Es kann mittlerweile, Gott sei Dank, auf eigentlich allen Friedhöfen Geburten unter 500 Gramm beziehungsweise unter der Bestattungspflicht bestattet werden. Darauf hinzuweisen, darauf hinzuarbeiten. Ich arbeite viel mit Vätern dann und auch mit Großeltern und Verwandten, die dann die Särge, wenn sie individuell bestatten, selber bauen, selber gestalten. Dass Mütter und Großmütter dann zum Beispiel die Ausstattung dieser Särge gestalten können. Ich arbeite viel mit dem Tagebuch, dass die ganze Zeit ihre Gedanken und Gefühle, gerade Frauen und Mütter, einschreiben können, aufschreiben können, sie ein Stück weit loslassen und gleichzeitig festhalten, damit sie das nicht vergessen. Ich gebe den Eltern in der Regel ein kleines Licht mit. Und jetzt bin ich wieder auf der spirituellen Ebene, wo ich Ihnen einfach sage, dieses Licht möge bitte als Teelicht jeden Abend auf die Fensterbank außen gestellt werden, damit Ihr Kind weiß, wo Sie daheim sind. Das ist ein schönes Ritual. Ich habe die Rückmeldung von betroffenen Eltern, die auch nicht unbedingt religiös sind, die aber sagen, ja, das tut gut, meinem Kind ein Signal zu senden. Ich versuche also die Beziehung auch zu dem verstorbenen Kind zu gestalten und zu pflegen. Ich lasse die Eltern in der Regel Briefe schreiben, die dann entweder bei der Beisetzung mitgegeben, mit hineingelegt werden in das Grab oder in den Sarg. Ich lasse aber auch Briefe schreiben, wenn das nachher nach der Beerdigung war. Und da nutze ich mir das, was Indianer gemacht haben, nämlich Rauchzeichen gesendet, nutze ich mir, indem ich diese Briefe verbrennen lasse. Wichtig ist, dass Sie sich selbst wenn Sie jetzt keine Grabstätte haben, einen Gedenkort schaffen. Das können im eigenen Garten etwas sein, das kann in der Wohnung sein. Ich arbeite mit der Elternbox, mit der Erinnerungsbox, wo alles, was im Zusammenhang mit dem Kind war, hineingelegt wird. Die Krankenhäuser machen kleine Urkunden, die machen so Bänder, die machen verschiedene, also die Hebammen sind da unheimlich toll unterwegs, muss ich sagen, mittlerweile. Und diese Dinge aufzubewahren in einer Erinnerungsbox an ihr Kind, es ist nicht viel, was in dieser Box drin ist. Der Mutterpass, die letzten Ultraschallbilder etc. Wir lassen im Krankenhaus immer Fotos machen von den Kindern. Die werden dann auch in der Regel mit reingelegt. Die Eltern können selber Bilder machen. Ich rege an, diese Bilder umzugestalten in Zeichnungen. Das geht heute digital relativ gut. All das sind Äußerlichkeiten, die aber einen inneren Weg unterstützen können und helfen können, mit ihrem Kind eine Beziehung zu bekommen, zu ihrem Kind die Beziehung zu gestalten und aufrechtzuerhalten.
Da haben Sie eine ganze Menge an Punkten angesprochen. Vielleicht können wir die einzeln einfach noch einmal ein bisschen vertiefen. Genau, die Geburt wird eingeleitet. Das muss oft eben so sein, wie Sie sagen, wenn es auf natürliche Art nicht passiert. Dann steht die Verabschiedung an. Ich denke, da braucht man aber schon jemanden, der einen auch ermutigt, weil manches geht einfach viel zu schnell. Vielleicht wird man konfrontiert mit der Tatsache, dass es nun so ist, dieses Kind ist gestorben und vielleicht wird es einem angeraten, sofort in die Klinik zu gehen, die das dann, ja, die Geburt einleitet. Was raten Sie da? Sagen Sie, nee, also jetzt geht doch besser nochmal eine Nacht nach Hause, schlaf nochmal drüber und informier erstmal alle und sammel vielleicht dich auch.
Also das ist ja das Problem. Das ist eine Schocksituation und aus Schocksituationen wollen wir Menschen naturgemäß durch Flucht relativ schnell raus. Mhm. Und hier ist es wirklich gut und hilfreich, wenn jetzt mehrere Wochen und Monate schon an Schwangerschaft gewesen sind, wo ja dieses Gefühl, diese Bindung an dieses Kind gewachsen ist, dass man sich auch in der Umgestaltung dieses Gefühls, dieser Bindung, sich auch ein Stück weit Zeit lässt. Also in vielen Situationen habe ich es Gott sei Dank erlebt, dass die Ärzte selber gesagt haben, lassen Sie sich Zeit. Der Gesetzgeber sagt zum Beispiel, wenn unter Umständen bei Pränataldiagnostik das Kind nicht lebensfähig ist, müssen 3 Werktage zwischen der Mitteilung der Diagnose und der möglichen Einleitung der Geburt, weil das Kind nicht lebensfähig ist, sein. 3 Werktage und Samstag und der Sonntag zählt nicht als Werktag. Sonntag klar, aber Samstag auch nicht. Also dadurch entschleunigt sich auch sehr viel. Ich habe sehr positiv von Frauen gehört, die gesagt haben, ich bin jetzt, weiß ich wie, 4 Monate schwanger. Ich kann nicht morgen eine Entscheidung treffen, dass es vorbei ist. Ich brauche auch Zeit. Und oftmals haben diese Eltern die Erfahrung gemacht, dass sie dann sich von ihrem Kind verabschieden können, in dem Sinne, dass es seinen eigenen Weg geht, nämlich diesen Weg raus aus diesem Leben. Und dazu braucht es Zeit. Entschleunigung ist eines der wichtigsten Faktoren. Und Sie haben einen ganz wichtigen Faktor besprochen, vorbereiten. Ich habe den Eltern nie das Kind einfach nur im Mosekorb in die Hand gedrückt und gesagt, so, jetzt nehmen Sie sich mal, haben Sie mal eine Viertelstunde Zeit, sondern ich habe denen also erstmal gesagt, ich beschreibe Ihnen erstmal, wie Ihr Kind aussieht. Ich habe es dann gesagt, wenn sie soweit sind, können wir sie in den Raum holen, in ihr Zimmer holen, bei uns im Klinikum, kriegen die immer ein Einzelzimmer, werden immer die Väter mit eingecheckt. Also da ist wirklich sehr vorbildhaft, wie der Dr. Müller damit umgeht. Und da wird wirklich aufs sehr behutsam vorbereitet. Die Schwestern lassen sich Zeit, die haben zwar manchmal im Stationszimmer Druck, aber dieser Druck wird nach Möglichkeit nicht an die Eltern weitergegeben, sondern lasst euch Zeit, ihr könnt auch bleiben. Leider wollen die betroffenen Frauen immer wieder schnell nach Hause. Manchmal ist es gut, sich wirklich ein paar Stunden Zeit zu lassen, bis sie wieder in ihre Normalität hineinkommen. Und ich finde halt auch aus spiritueller Sicht gehört unter Umständen sehr hilfreich eine Verabschiedung, eine Segnung. Übrigens, Segnungen können auch vor der Geburtseinleitung erfolgen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe sogar Krankensalbungen auf den Bauch der Mütter gespendet. Das Kind ist ja krank. Das Kind wird versterben unter Umständen. Und die haben sich dann Zeit gelassen, bis es dann wirklich auf natürliche Art und Weise verstorben ist. Warum soll man einem solchen Kind nicht die Sterbesakramente geben? Ich habe die Kommunion gespendet. Das Kind empfängt ja quasi auch die Kommunion über die über das Blut im Endeffekt. Die Stärke der Hostie geht ja sofort ins Blut über und kommt eigentlich gar nicht in den Magen hinein. Das sind alles auch spirituelle Möglichkeiten, wie man ihnen helfen kann, diesen Weg zu gehen.
Das ist schön zu hören, dass es bei Ihnen auch in der Klinik in Hanau so vorbildlich funktioniert. Und ich denke, das kann ja auch vielen wieder Mut machen, wenn sie mit so etwas konfrontiert sind und dass vielleicht sie das selber so nicht erfahren haben, so etwas einfach weiterzugeben. Wir sprechen ja hier heute über stille Geburt und Trauer um Kinder. Werner Gutheil ist zu Gast. Er ist Trauerseelsorger im Bistum Fulda, sozusagen Diözesanseelsorger für alle Trauernden, auch Buchautor. Und auch mit Initiator eines Kindergrabmals in Hanau. Sie haben gesagt, es ist ganz wichtig, sich zu verabschieden. Auch dem Kind unter Umständen einen Namen zu geben. Jetzt sind das Dinge, wie Sie sagen, die fallen den Betroffenen in der Situation wahrscheinlich schwierig, weil man unter Schock steht. Und Sie haben gesagt, dann ist man so auf der Flucht. Man will am liebsten aus allem heraus, mit allem gar nichts zu tun haben. Wie kann man Eltern denn dann bestärken, das doch zu tun, wenn sie vielleicht sagen, nein, ich will das gar nicht sehen, nein, ich will gar nichts, ich will einfach nur weg hier?
Da ist natürlich ein Coach, eine Begleitung unheimlich wichtig, die unter Umständen unterstützend da tätig ist. Ich habe auch immer wieder versucht, Dinge nachzusanieren. Das ist durchaus auch möglich. Also meines Kenntnisstand nach werden alle Kinder fotografiert, ob die Eltern das Kind anschauen oder nicht. Das heißt, man kann auch später unter Umständen mal nachfragen, gibt es Bilder, wurden Bilder gemacht etc. Ich ermutige die Bestatter immer wieder auch, die Kinder im Sarg zu fotografieren, ob die Eltern das Bild haben wollen oder nicht. Nicht nur, damit sie dokumentieren, was sie gemacht haben als Bestatter, sondern auch den Eltern später mal die Möglichkeit zu geben. Für die, die in der Vergangenheit so etwas nicht hatten, für die ist es natürlich schwierig, da etwas Konkretes, aber da kann man auch noch Erinnerungen als Anhaltspunkt haben. Und davon zu sprechen und das zu ermutigen, gute Freundinnen sind immer manchmal die besten Begleiter in dieser Situation. Freundinnen, die vielleicht in der gleichen Generation sind, Mütter, die dann unter Umständen mit in die Geburt hineingehen, sind auch gute Coaches. Und die können dann helfen und unterstützen. Die wissen ja, wie ihre Töchter funktionieren und ticken und so weiter und können sie dann unterstützen. Kontraproduktiv ist oftmals wie, das muss jetzt schnell weg und da musst du jetzt nach Hause und du musst wieder in den Alltag, sondern ermutigen, auch der Trauer Raum und Zeit zu geben.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn Sie das erzählen und wenn Sie einfach auch sagen, wie wichtig das ist. Verabschieden, sich vom Kind verabschieden, das Kind anschauen, dem Kind einen Namen geben, die genau. Eltern, die Verwandten mit einbeziehen, wie Sie auch sagen, jetzt sind alle so ohnmächtig, so machtlos, so ohne Hoffnung. Und wenn Sie dann eine Aufgabe haben und einen Sarg selber gestalten und die sich um die Ausstattung kümmern und das alles schön gestalten, weil dieses Leben ist ja schon da gewesen. Also es ist schon ein Mensch, ja. Er ist und er wird auch weiterleben. Und das kann uns doch eigentlich auch Hoffnung geben und machen. Das war nicht umsonst. Das war einfach schon da. Oder auch ein Tagebuch zu schreiben, einen Brief zu schreiben, sich von dem Kind verabschieden, eine Beziehung aufzubauen. Das finde ich ganz großartig, wenn Sie das so sagen. Ich glaube, da passiert auch ganz, ganz viel in einem selber, wenn man das alles tut. Also das ist wirklich so wie eine Art Trauerarbeit, einen Gedenkort schaffen oder eine Laterne hinstellen und wie immer wieder am Todestag auch an das Kind.
Nicht nur am Todestag.
Nicht nur am Todestag.
Jeden Tag.
Jeden Tag.
Wenn es einem danach ist.
Ja.
Sie haben aber gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt, Namen geben. Vielleicht ist es den Hörerinnen und Hörern bekannt, ja, dass wir seit Mai, glaube ich, diesen Jahres uns seit Oktober vom Gesetzgeber her die Möglichkeit haben, einem Kind einen Namen zu geben. Jetzt kommt aber die Krux bei der Geschichte. Es wird nicht ins Stammbuch eingetragen, es wird nicht ins Standesregister eingetragen, es wird lediglich bescheinigt. Das ist meine öffentliche Kritik auch daran. Aber es ist ja schon mal ein Riesenschritt, dass auch Kinder aus der Vergangenheit eine solche Namensgebung vom Gesetzgeber her ermöglicht bekommen. Die Kirche muss jetzt auch Handlungsmöglichkeiten schaffen. Da reicht es nicht zu sagen, ja, wenn Sie eine Beerdigung haben, können Sie ins Totenbuch eingetragen werden. Das ist zu wenig. Viele haben ja gar keine Beerdigung gehabt in der Vergangenheit. Also müssen wir als Kirche eine Möglichkeit schaffen, wie sie sowohl ins Taufbuch, auch wenn sie nicht getauft sind, eingetragen werden, also auch ins Totenbuch, auch wenn sie keine Beerdigung haben. Das ist meine Forderung an diese Kirche. Und im Sinne des heutigen Papstes, glaube ich, müssen wir diese Dienstfunktion auch anbieten. Ergo, wieder auf den Namen zurückzukommen, die Eltern haben die Möglichkeit, zum Standesamt zu gehen und können ihrem Kind einen Namen geben und bekommen darüber auch eine Bescheinigung. Im Bistum Eichstätt bekommen sie künftig, das ist in der Mache schon, eine Urkunde sogar darüber, eine Urkunde. Nicht nur irgendeinen Zettel mit einer Bestätigung, sondern sie bekommen eine Urkunde. Und diese Urkunde wird so gestaltet, dass sie ins Familienstammbuch eingeheftet werden kann.
Und Sie sagen, man kann das nachträglich
machen? Man kann das nachträglich. Da spielt die Zeit keine Rolle. Das einzige Handicap ist, es muss ein Nachweis erbracht werden. Der ist aber in der Regel zumindest für die Generation, die Mütterpass hat, ist er ja gegeben, so der Mütterpass noch vorhanden ist. Die Dokumentationspflicht geht, glaube ich, 15 bis 20 Jahre zurück in den Krankenhäusern. Da kann man auch nachträglich sich noch Bescheinigungen holen lassen. Auch da wiederum meine Forderung an Kirche, eine eidesstattliche Erklärung. Ich hatte eine Fehlgeburt, müsste meines Erachtens auch genügen. Ich habe es noch nicht diskutiert mit Kirchenrechtler. Kirchenrechtler sind da ein bisschen konservativ und sagen, ach, wir haben doch alles. Nee, wir haben nicht alles. Wir müssen eigentlich Möglichkeiten schaffen, wie Eltern sagen können, ich habe eine Fehlgeburt 1970 gehabt. Da gab es nämlich weder Dokumentationen noch nach Mütterpässe. Und da müssen wir einfach ein bisschen kreativ, finde ich, nachdenken.
Also dieses Gesetz gibt es seit 2013, dass man dem verstorbenen, im Mutterleib verstorbenen Kind einen Namen geben darf, auch zum Standesamt geht, eine Bescheinigung kommt.
Unter 500 Gramm.
Unter 500 Gramm. Darüber ist es beurkundungspflichtig.
Genau. Sozusagen. Ab 500 Gramm ist es beurkundungspflichtig, aber noch nicht automatisch bestattungspflichtig. Die ist nach Bundesländern verschieden, nach den Friedhofsgesetzen verschieden geregelt. Hessen zum Beispiel hat ab vollendetem 6. Schwangerschaftsmonat, das ist auch so die Deadline, sage ich jetzt mal, die in den meisten Bundesländern der Fall ist. Also Beurkundungspflicht mit 500 Gramm ist nicht automatisch Bestattungspflicht. Es gibt da immer noch eine relativ hohe Grauzone. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Kind fünften Schwangerschaftsmonat, im fünften oder im beginnenden sechsten Schwangerschaftsmonat 530 Gramm hatte. Dann ist es beurkundungspflichtig, aber noch nicht bestattungspflichtig.
Und Sie bemängeln einfach jetzt auch, wenn die Kirche doch sagt, dass das Leben von, also mit Beginn, mit dem Verschmelzen der Samen und der Eizelle beginnt. Also wenn hier wirklich der Beginn des Lebens statuiert wird, dann kann es doch nicht sein, dass ein Kind, was im Mutterleib verstorben ist, aber kein Recht hat, ins Taufbuch, ins Totenbuch eingetragen zu werden.
Ja. Nur wenn eine Beerdigung stattfindet, ist zumindest die Ausführung des Offizials im Bistum Fulda, die mir gegeben wurde. Und ich finde, diese Auffassung, die ist zwar korrekt, aber nicht alles, was korrekt ist, ist pastoral richtig. Wir müssen pastorale Gründe finden, wir müssen einen Dienst den Menschen geben. Und wie gesagt, im staatlichen Sinne gibt es einen Pass.
Und bestattungspflichtig, wenn es eben auch noch nicht bestattungspflichtig ist, dann kann es eben auch sein, dass eine Bestattung in dem Sinne gar nicht stattfinden kann, weil die Gesetzgebung pro Bundesland auch wieder unterschiedlich ist. Wahrscheinlich gilt eine gemeinschaftliche Bestattung auch nicht als Bestattung?
Doch. Es gilt auch, und da ist er sehr kulant scheinbar, es gilt auch das Recht faktisch, wenn eine Gemeinschaftstrauerfeier war, oder es gilt auch das Recht, wenn eine Trauerfeier, wie das in Fulda der Fall ist, nicht in Verbindung mit der Beerdigung, sondern am Tag danach ist. Das ist okay. Also es muss eine Trauerfeier stattgefunden haben. Auch wieder eine Hürde. Ich finde es einfach ein Skandal, dass wir keine Möglichkeiten haben, so wie das der Staat sagt. Der sagt, du warst schwanger, dein Kind war, weiß ich wie, in der 17. Woche verstorben. Es war unter 500 Gramm. Damit kriegst du auf jeden Fall bestätigt, dass du ein Kind hattest mit dem und dem Namen, den du selber geben kannst. Wir sind ins Buch des Lebens eingetragen. Sagen wir, was nützt mir denn ein Eintrag im Himmel bei Gott, wenn ich da kein Blatt Papier habe, worüber ich einen Auszug bekomme? Da müsste die Kirche sich schon mal was Kreatives überlegen. Eichstätt macht das. Eichstätt hat da wirklich einen ganz kreativen Weg gegangen.
Zumindest sind wir als Menschen eben mit Sinnen auch von Gott ausgestattet und die Natürlich. Helfen uns immer auch, ja, eben so eine Trauer dann auch zu verarbeiten. Ja. Und da haben Sie auch ganz viele Punkte genannt. Und ich möchte auch den Kreis jetzt einfach erweitern. Ich möchte auch Sie ansprechen, wenn Sie etwas Ähnliches erlebt haben. Mag es auch ein Kind sein, das Sie schon geboren haben und das erst viel später umgekommen ist, verunglückt ist. Wenn Sie Fragen haben, wie verabschiede ich mich vom Kind, wie kann ich eine Bestattung überhaupt für ein im Mutterleib verstorbenes Kind gestalten? Wer hilft mir da? Was, ja, wenn ich vielleicht ganz hilflos dastehe, wie gehe ich damit um? Wie kann ich denn ein Tagebuch schreiben oder ja, wo kann ich Hilfe bekommen? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass es bei Ihnen ja im Trauerzentrum oder überhaupt ein Trauerzentrum in Hanau gibt. Mit einer Gemeinschaftsküche, mit einem Kreativraum, mit einem Entspannungs- und Meditationsraum, einfach auch ein Ort, wo Menschen, die Gleiches erlebt haben, zusammenkommen können und sich darüber austauschen können und somit auch ihrer Trauer einfach Raum und Platz geben können. Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Stille Geburt und Trauer um Kinder mit dem Trauerseelsorger Werner Gutheil. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch das Thema heute Stille Geburt und Trauer um Kinder. Zu Gast ist Werner Gutheil. Er ist Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda. Eine Stelle, die es vor allem in diesem Bistum gibt, aber sonst in, ja, die in gewisser Weise auch einmalig ist. Wir haben über verschiedene Schritte gesprochen, um Frauen, Betroffenen zu helfen, aus der Schocksituation herauszukommen. Wie Sie, Herr Gutheil, dann auch Frauen begleiten, indem Sie ihnen raten, sich zu verabschieden im Krankenhaus. Es gibt viele Hebammen und auch Mitarbeiter, die das mit einem Mosekörbchen sehr schön gestalten. Eine Bestattung ist wichtig. Unter 500 Gramm besteht zwar keine Bestattungspflicht, aber die Möglichkeit, in einem gemeinschaftlichen Grab das auch vorzunehmen. Es ist die Möglichkeit auch für Eltern, sich da auch konkret einfach zu beteiligen, einen Sarg zu bauen, die ganze Ausstattung mitzumachen, ein Tagebuch zu schreiben, einen Brief zu schreiben, eine Beziehung mit dem Kind aufzubauen und wenn möglich diese Beziehung auch durchaus jeden Tag zu leben. Sie haben auch gesprochen von einem Gedenkort, dass man einen Gedenkort hat, wo man immer wieder hingehen kann und weiß, ja, hier bin ich mit diesem Kind auch verbunden, oder eine Erinnerungsbox ans Kind zu oder für das Kind zu gestalten mit Fotos, die auch in Zeichnungen umgestaltet werden können, wo man auch ja Bescheinigungen, Dokumente, was man auch im Krankenhaus mitbekommt, ein Bändchen, ein Mutterpass, alles hineinlegen kann. Ich bin jetzt verbunden mit der ersten Hörerin, Frau Maria aus Österreich. Ich begrüße Sie herzlich. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte nur dem Vortragenden sagen, dass das Kind nicht automatisch bei der Geburt schreit, sondern dass es normalerweise, wenn es sanft geboren wird und gleich auf den Bauch gelegt wird, ganz wohlig sich fühlt. Es braucht dann auch keine Klaps auf dem Po, es fängt von selber zum Atmen an. Also wenn man es aus dem Wasser rauszieht, wenn man eine Wassergeburt hat, dann fängt es einfach zum Atmen an, schreit auch dann nicht. Oder wenn man es einfach gleich auf den Bauch legt. Das wollte ich nur sagen.
Ja, danke schön. Das war einfach nur.
Aber da muss ich wirklich als Priester passen, da habe ich keinerlei Erfahrung.
Es ging
ich
auch
habe sechs Kinder geboren und eigentlich hat keine so richtig geschrien.
Ja, es ging um die stille Geburt.
Genau,
warum das
also ich bitte
so
einfach
heißt.
Um Verständnis, dass ich da wirklich, da bin ich inkompetent, glaube ich.
Aber stille Geburt ist trotzdem ein schönes Thema. Ja,
also ist mir lieber als Fehlgeburt oder Abort oder sonst irgendwie, wie man es medizinisch nennt. Ich benutze gerne dieses Wort stille Geburt, weil es eine Wertschätzung ausdrückt. Es ist eine Geburt, die halt ohne diesen Geburtsschrei ist oder ohne diese Äußerung, diese Atmung oder sonst irgendwie. Also ich bitte einfach um Verständnis, dass ich da keine Erfahrungshintergründe habe.
Ja, ich denke, das ist kein Problem. Dennoch, Dankeschön, Frau Maria, dass Sie einfach noch diesen Hinweis hier eingebracht haben. Das Kind muss natürlich nicht automatisch schreien, aber es ist natürlich ein schönes Lebenszeichen. Es bewegt sich, es ist da und ja, das verschafft natürlich auch den Glücksmoment. Dankeschön, auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin hat sich gemeldet, Frau Novara aus Hannover. Ich begrüße Sie.
Grüß Gott. Bei mir ist es jetzt schon länger her. Aber bei mir, das Kind ist ein 7-Monats-Kind gewesen und das ist im Mutterleibe gedreht worden und das hat dann geburtstraumatische Hirnschäden gehabt durch das Drehen im Mutterleib. Und das Kind hat 3 Tage gelebt und ich werde mit diesem Gedanken werde ich nie fertig, glauben Sie das? Hm. Also das ist, wenn ich jedes Mal was höre im Radio oder was das ein Kind umgebracht haben, da stehen mir die Tränen in den Augen.
Kann ich verstehen. Hat Ihr Kind, haben Sie noch ein Grab von Ihrem Kind?
Gar nichts, wir haben nichts damals gekriegt, das war dann das war eine schlechte Zeit. Hm. Und das können Sie sich nicht vorstellen und es war das erste Kind.
Ich möchte Sie ermutigen, ich möchte Sie wirklich ermutigen, zu Ihrem Kind eine Beziehung aufzunehmen. Und das ist das, was ich vorhin mit dem Licht, was täglich aufgestellt werden kann, deutlich mache. Wo ist Ihr Kind nach Ihrer eigenen Vorstellung?
Mein Kind nach einer eigenen Vorstellung kam ja dann auf die Bult und wohnt ja 3 Tage noch.
Ja, aber ich sage jetzt, wo ist Ihr Kind, nachdem es verstorben war?
Das sollte beigelegt werden,
Das ist die übliche Form damals gewesen. Frau. Ja, genau. Aber wir sagen im Glauben, sagen wir, es ist im Himmel.
Ja, genau. Ein Sternenkind praktisch.
Ein Sternenkind im Endeffekt. Eltern sagen heute neudeutsch, es ist auf einem anderen Stern. Das ist mir ziemlich zweitrangig, ob das jetzt im Himmel oder auf dem Stern ist oder im Paradies.
Ja.
Es ist zumindest außerhalb unserer Wirklichkeit, aber für uns immer noch in Beziehung tretend. Und ich möchte Sie einladen, nehmen Sie sich eine kleine Laterne. Wenn Sie keine Laterne haben, nehmen Sie sich einfach ein Marmeladenglas und stellen heute Abend ein Teelicht da rein.
Ja.
Und stecken das auf die Fensterbank außen im Bewusstsein, damit mein Kind, das ja einen Namen hat.
Einen Namen gehabt. Rita.
Wie heißt sie?
Rita.
Rita. Stellen Sie dieses Licht auf, damit die Rita weiß, wo Sie zu Hause sind.
Da bin ich jetzt zufrieden.
Das, bitte?
Ich bin jetzt zufrieden, Herr Pfarrer.
Und das ist das eine. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Wann war die Fehlgeburt? Wann war die Geburt?
Frühgeburt war das.
Frühgeburt und
57.
Wann war das? 1957.
Und das ist so eine schlechte Zeit.
Das Kind müsste, wenn es 3 Tage gelebt hat, eigentlich registriert sein. Also es müsste auch in Ihr Familienstammbuch eingetragen sein.
Ja, das ist es auch.
Okay, gut. Dann ist dieser Faktor entfällt. Aber sonst hätten Sie heute noch die Möglichkeit, hinzugehen und zu sagen, ich möchte, dass es eingetragen wird. Und ich möchte vor allen Dingen eine Bestätigung darüber. Das gilt jetzt mehr für die anderen. Gehen Sie aber auch ruhig. Sie wissen ja, wann Ihr Kind geboren wurde.
Ja, gehe ich immer auf den Friedhof.
Genau. Gehen Sie einfach an den Ort oder auf den Friedhof, in die Kirche oder sonst irgendwo, wo Sie hingehen können.
Herr Pfarrer, ich hab hier ein Bild vom lieben Gott habe ich hier und da habe ich immer eine Kerze. Jetzt, wenn ich morgens wenn ich immer die Heilige Messe höre, dann brennt dies Kerzenlicht. Ich bin aus einem christlichen Elternhaus. Ich bin ein christliches, ich bin vertrieben.
Frau Navarra, dann machen Sie das wirklich heute Abend mit dem Teelicht. Stellen Sie das auf die Fensterbank draußen hin, damit die Rita weiß, wo Sie daheim sind.
Ja.
Frau Navarra,
ich danke
Ihnen auch, dass Sie angerufen haben, auch wenn das schon so lange zurückliegt und dass Sie vielleicht dadurch alle ermutigen, wie das auch der Pfarrer Guthal tut. Es ist nie zu spät, diese Beziehung aufzubauen und das einfach alles auch nochmal nachzuerleben und nachzuholen.
Vielen Dank und Ihnen alles Gute.
Und
ich bedanke dem lieben Gott auch noch, dass ich 2 gesunde Kinder habe.
Schön.
Aber trotzdem, das eine Kind kann ich mein Leben nicht vergessen.
Sie haben 3 Kinder.
Ja, die beiden. Und Herr Pfarrer Guthal, und dann das Schlimmste war ja noch, ich hätte sollen aufgrund des, weil es ja damals ist ja in den Wirren auch gewesen, da hätte sollen das eine Kind nicht geboren werden. Da war ich im 6. Monat schon schwanger und ich hatte immer Beschwerden. Bin zur Ärztin gegangen und die hat zu mir gesagt, ich hätte einen Tumor. Und da bin ich wieder zum anderen gegangen, da wäre das Kind auch bald gestorben. Also es sind auch mitunter falsche Diagnosen.
Falsche Diagnosen und sie haben auch damals schlechtere Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, wann das Ultraschall eingeführt wurde, aber ich glaube erst in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahren. Ich bin selber noch Jahrgang 62 ohne Ultraschall auf die Welt gekommen. Also von daher rechnen Sie es auch ein bisschen unter. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, als damals waren. Aber es ist schon gut, dass Sie haben drei Kinder, das ist wichtig. Und eins davon ist ein Sternenkind, ist ein Engelskind, ist ein Himmelskind, das auch zum Beschützer für die anderen beiden werden kann.
Herr Pfarrer, ich bin Ihnen so dankbar, dass ich damit jetzt klar werde. Und ich glaube, ich werde jetzt auch besser zurechtkommen.
Schön. Wir wünschen Ihnen, dass Sie damit auch einen Frieden bekommen. Vielen Dank, Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören, Frau Novara.
Danke schön.
Ja, ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, Herr Pfarrer Gutheil, dass man sagen kann, wenn man das bisher noch nicht so praktiziert hat, wenn das vielleicht noch sozusagen der dunkle Fleck auf der Seele ist, auf der Familiengeschichte und in der Vergangenheit, dass man vielleicht diesen Sonntag wirklich zum Anlass nehmen kann, eine Kerze hinzustellen, eine Beziehung aufzubauen zu diesem Kind, was zur Familiengeschichte mit dazugehört. Herr Pfarrer Gutheil, wir wollen noch ein bisschen auch sprechen über die Situation, wie sie dann weitergeht, zum Beispiel im Krankenhaus. Wenn Ärzte auf einer Obduktion bestehen, wie gehe ich denn damit um, wenn sie sagen, das ist unbedingt notwendig, das heißt aber, der Leib, das Kind wird zerstückelt werden?
Nee, zerstückelt, gut. Also es besteht keine pathologische Untersuchungspflicht. Die haben natürlich ein Interesse, dass sie aus medizinischen Gründen, um anderen helfen zu können, die Ursachen wissen wollen. Nur leider ist trotz pathologischen Untersuchungen immer noch nicht möglich, wirklich letztendlich die Ursachen herauszukriegen. Das heißt mit anderen Worten, also die aus meinem Erfahrungswert, viele pathologische Untersuchungen und Obduktionen bringen kein Ergebnis. Der Dr. Müller sagt immer gerne, es ist eine Laune der Natur, die teilweise geschieht. Also ich halte es halt immer für wichtig, dass man zumindest klärt, gibt es genetische Erkrankungen, genetische Ursachen, die unter Umständen für weitere Schwangerschaften problematisch werden. Aber da gibt es dann auch entsprechende Fachärzte, die damit helfen können. Einen Zwang sollte es nicht geben und gibt es auch nicht. Manchmal ist es gut zu wissen, dass man letztendlich nichts rauskriegen kann, weil das hilft dabei, die Fantasien ein Stück weit abzubauen. Bei ganz frühen Geburten, natürlich bei ganz frühen stillen Geburten, ist es halt auch schwierig, da wirklich eine Obduktion zu machen. Da ist manchmal so wenig an Substanz da, dass dann relativ wenig übrig bleibt, sage ich jetzt mal. Und da ist es dann manchmal klüger, einfach zu sagen, nee, ich verzichte auf eine Obduktion. Die anderen Kinder werden gut versorgt, das muss man sagen. Also in einem späteren Stadium, die werden völlig wie ein Erwachsener wieder verschlossen, wieder zugenäht und auch angezogen. Und also es wird nicht achtlos mit umgegangen.
Gut, eine weitere Hörerin hat uns erreicht aus Münster. Ich darf Frau Betz begrüßen.
Ja, guten Morgen. Ich wollte einen Beitrag leisten, weil eigentlich meine Familie und ich auch davon betroffen war. 1951 bin ich als Zwillingskind geboren und meine Zwillingsschwester ist im sechsten Monat abgestorben. War also 4 Wochen tot mit mir im Mutterleib, was meine Mutter nicht gewusst hat. Sie hat also gar nicht gewusst, dass Zwillinge kommen sollen. Und es war also bis zum sechsten Monat eine normale Schwangerschaft. Und dann hat sie auf einmal Wahnsinnskrämpfe bekommen über 12 Stunden. Und es hat sich nachher herauskristallisiert, dass in diesen 12 Stunden das zweite Kind, ein Mädchen, abgestorben ist. Was meine Mutter da aber auch nicht wusste, sie ist ins Krankenhaus gekommen. Und das war auch in Hessen, sind wir geboren, und zwar in Dreiser, Kreis Ziegenhain. Und da ist meine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es ist aber nichts gemacht worden, weil nach 12 Stunden ihre Schmerzen wieder weggegangen sind. Und dann haben sie auch weiter nichts gemacht. Im Gegenteil, meine Mutter sagte, sie hätte auf dem Einzelzimmer gelegen. Sie hätte nichts zu essen, nichts zu trinken bekommen. Sie hätte Blumenwasser getrunken. Das hat sie mir x-mal erzählt. Das wird schon so stimmen. Und mein Vater konnte sie leider nicht besuchen, weil wir weiter weg wohnten, 30 Kilometer. Und ich schon einen Bruder hatte oder meine Eltern schon einen Sohn. Mhm. Und da konnte er meine Mutter nicht besuchen. Das war 51 auch noch nicht so möglich. Mhm. Montags ist er gekommen und hat meine Mutter gefragt, was haben die Ärzte gemacht? Ja, gar nichts. Ja, da muss man ja unbedingt irgendwie Ultraschall gab es damals nicht.
Was ist für Sie heute noch wichtig?
Ja, und dann haben wir eine Röntgenaufnahme gemacht und haben festgestellt, dass es Zwillinge sein könnten. Aber sicher waren sie sich auch nicht, weil sie ja die zweiten Herztöne nicht gehört haben. Und dann haben sie meinem Vater gebeten, meiner Mutter, bitte nichts davon zu sagen, damit sie keine Angst bekommt.
Darf ich mal kurz einhaken?
Ja, bitte.
Sie haben über Ihr Radio angehört?
Nein, habe ich ausgemacht.
Sie haben einen ganz wichtigen Faktor gesagt. Sie waren 4 Monate mit Ihrer Schwester zusammen. Das haben Sie in einem Nebensatz gerade erwähnt gehabt.
Nee, das waren schon 6 Monate. Die ist im 6. Monat abgestorben.
Ja, aber Sie waren 6 Monate lebend plus die Zeit dann bis zur Geburt mit ihr zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Sie haben ja eigentlich eine ganz enge Beziehung. Die Tatsache, wie Sie es jetzt berichten, zeigt ja auch, wie eng Sie eigentlich noch dieser schweren Situation verbunden sind, wie Sie Ihrer Mutter solidarisch sind. Und ich möchte Sie auch ermutigen, Ihre Mutter wird wahrscheinlich nicht mehr leben.
Verstorben vor 6 Jahren, ja.
Die ist also schon bei ihrer Schwester.
Das ist es, das muss ich Ihnen sagen. So, genau, als sie verstorben ist, meine Mutter verstorben ist, haben meine Geschwister mir gesagt, ich hätte gar nicht so getrauert, wie es normalerweise sein müsste.
Weil Sie faktisch ja auch viel schon im Vorfeld getan haben. Diese Auseinandersetzung mit dem Thema, diese Details, die Sie eigentlich wissen, die müssen Sie ja mit Ihrer Mutter wie auch immer besprochen haben. Die können Sie ja nicht aus, die haben Sie zwar erlebt, aber Sie können Sie ja nicht mehr selber erinnern. Beziehungsweise Sie können die Erinnerungen aus den Erzählungen, die Ihre Mutter Ihnen gemacht hat. Ich möchte Sie ermutigen, das Gleiche, was ich der Vorrednerin, Telefonatin Frau Novara mitgeteilt habe. Stellen Sie heute Abend ein Licht auf, damit Sie Ihrer Schwester verbunden sind. Versuchen Sie, eine Beziehung zu Ihrer Schwester aufzubauen. Vielleicht schaffen Sie auf dem Grab Ihrer Mutter eine kleine Erinnerungsmöglichkeit für Ihre Schwester. Für Ihre Zwillingsschwester. Und stellen Sie einen kleinen Engel auf, stellen Sie irgendeinen kleinen Stein auf, einen Schmetterlingstein, einen Stein, der einen kleinen Schmetterling als Zier, es gibt so viele schöne Sachen mittlerweile, die quasi nochmal deutlich machen, es gibt außer der Mutter, die hier liegt, noch ein Kind, das bereits als Schmetterling, deren Seele wie mit einem neuen Leib übermantelt, wie die Raupe den Schmetterling hervorbringt, ein neues Leben ihr geschenkt wurde außerhalb dieser Wirklichkeit. Probieren Sie es wirklich mal heute Abend gleich ganz konkret mit diesem Licht auf der Fensterbank. Das wäre meine Anregung.
Vielen Dank.
Und sind Sie damit verbunden? Ja, danke, Frau Betz.
Vielen Dank, Frau Betz, für diesen Fall, den Sie uns da geschildert haben. Nochmal eine ganz andere Variante mit diesem Kind, was da gestorben ist, dann im Mutterleib schon verbunden gewesen zu sein. Und auch das ist natürlich genauso wichtig, dann im Leben weiter fortzuführen, auch diese Beziehung und das nicht totzuschweigen. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal auf ein Thema, was mir noch ganz wichtig ist. Wenn man nur das Krankenhaus nach einer Fehlgeburt oder das ohne das erwartete Baby verlassen muss, das ist ja nun allein schon schwer zu tragen. Es schreibt eine Betroffene, man fühlt sich als Mama, ist aber keine. Wie gehe ich denn nun mit dem Thema Fehlgeburt oder Totgeburt um, wenn die Schwangerschaft eben auch vorher schon offensichtlich war? Ja, und jetzt begegne ich allen Bekannten und Freunden und auch eben entsprechenden Bemerkungen. Das ist ja erstmal ganz unangenehm.
Ich möchte 2 Botschaften aussenden. Die eine geht in die Richtung der betroffenen Eltern. Ich beziehe immer die Väter gerne mit ein. So viel wie es geht, Öffentlichkeit. Ein Bauch, der sich nach vorne streckt, signalisiert etwas. Ein Bauch, der fehlt, ruft die Frage hervor. Und der Bauch ist weg, was ist es denn? Es ist tot, ist die Antwort. Deswegen so viel wie es geht Öffentlichkeit, das heißt im Zeitalter von E-Mails Freunde informieren per E-Mail, dass dieses Kind jetzt verstorben ist. Im Zeitalter von Selbstdruckmöglichkeiten Briefe, Karten etc. rauszuschicken, zu sagen, unser Kind ist leider verstorben. Schafft eine ganze Menge Solidarität. Das ist die eine Botschaft. Die andere Botschaft geht an die Umgebung. Nicht weglaufen vor solchen Betroffenen. Nicht weglaufen vor Frauen, die ein Kind verloren haben, sondern auf sie zugehen. Sie zu ermutigen, ihnen ein Signal zu senden. Ich habe es zwar nicht erlebt, ich kann es aber zumindest mich bemühen, nachzuvollziehen. Ich weiß um Möglichkeiten, wie du Hilfe bekommen kannst. Ich kann mich kundig machen oder zum Beispiel jemand ein solches Licht zu schenken. das sind 1,25 in Billigläden, so ein kleines Windlicht quasi jemand zu schenken und zu sagen, hier komm, hier hast du nochmal 100 Teelichter dabei, und dann bist du bei 3 Euro und dann habe ich ein schönes Geschenk für dich, wo du die Beziehung zu deinem Kind pflegen kannst, ermutigen, diese Dinge zu tun, Briefpapier zu schenken, komm, schreib einen Brief an das Kind. Ich gehe mit dir zusammen auf den Friedhof. Ich bin immer dafür, dass Beerdigungen öffentlich sind. Auch für den Freundeskreis. Es trauern ja nicht nur die Eltern, es trauern ja auch die Großeltern, die Geschwister von den Eltern, die Geschwisterkinder etc. Alle mit einbeziehen, so viel Öffentlichkeit wie Möglichkeit schaffen. Und die Öffentlichkeit, sprich die Umgebung, bitte keine Sätze wie, ach, ihr seid doch noch jung, ihr könnt noch ein Kind kriegen. Das ist die Backpfeife schlechthin.
Also das bitte nicht. Ja, sicherlich ist es verständlich, dass man als Mitmensch sich oft fragt, oh, und auch ja völlig hilflos ist, wie gehe ich jetzt mit den Trauernden um? Aber ich denke da eben auch an eine Geschichte, an eine Frau, die hat auch schon mehrere Fehlgeburten erlebt. Und es gibt immer wieder die Hürde, wann ist das passiert in der ersten Schwangerschaft? Naja, dann hat man die 22. Woche überwunden, dann denkt man, jetzt passiert nichts mehr. Und sie hatte auch schon 2 Kinder und die haben auch schon dann gesehen, wie der Bauch wächst. Die haben auch schon sich gefreut auf das Geschwisterchen. Sie haben den Bauch gestreichelt. Auch die Geschwisterkinder haben eben auch schon wirklich eine Beziehung aufgebaut. Und ja, die Familie denkt dann irgendwann nach der 32. Schwangerschaftswoche, Mensch, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt haben wir alle Hürden genommen, die wir ja vorher schon hatten und durch Fehlgeburten sich aufgebaut haben. Und dann eine Woche später ist das Kind tatsächlich tot. Der Schock ist natürlich groß. Und jetzt auch hier die Frage, wie geht man dann auch mit diesem Thema? Sie sagen offen, unbedingt offen, auch mit Geschwisterkindern um. Denn umgekehrt, was bewirken Geheimnisse?
Geheimnisse bewirken Fantasien. Und Fantasien sind eigentlich nicht steuerbar. Realität ist ein Stück weit steuerbar, auch wenn sie schwer ist. Ein Beispiel, was ich erlebt habe, eine Mutter hatte ihr Kind verloren in der Schwangerschaft und plötzlich kam das Geschwisterkind nach Wochen und sagte, du Mama, du hast doch das Baby verloren. Ich bin, glaube ich, dran schuld. Du bist doch immer über meine Schuhe gestolpert und hast gesagt, ich soll sie wegräumen. Und ich habe es nicht gemacht. Und du bist wieder drüber gestolpert. Hast du wegen mir, weil du darüber gestolpert bist, unser Baby verloren? Also das heißt, Kinder ersetzen Realität durch Fantasie oder versuchen, sich Erklärungsmodelle einfach zu schaffen. Kinder denken wie in einem Film in Szenen. Mama kriegt ein Baby. Mama geht zum Doktor, Mama, ich höre die Herztöne, ich darf am Bauch hören, Mama geht ins Krankenhaus, Baby ist weg. Ergo, Krankenhaus ist der Ort, wo Babys weggenommen werden. Das kann Ängste aufbauen, das kann Fantasien aufbauen, brutalste Art, das kann Ängste vor Ärzten aufbauen. Ich bin so weit mittlerweile, dass Eltern, die Geschwisterkinder haben, die sogar zu Verabschiedungen mitnehmen. Sie einladen, suchen ein schönes Spielzeug für dein Geschwisterkindchen. Dieses unter Umständen, soweit es halt möglich ist, sogar das Kind anschauen zu lassen. Das habe ich jetzt kürzlich bei einem Kind im 7. Monat gemacht. Da waren die ganzen Geschwisterkinder dabei. Die haben ihr Geschwisterkind gesehen. Die haben Spielsachen mitgebracht. Ich arbeite manchmal dann mit irgendeinem mit einem Symbol, dass sie rituell etwas beilegen und umgekehrt auch rituell etwas bekommen, nämlich einen Schmetterling in der Regel. Dass sie Bilder malen für ihr Geschwisterkind, dass sie Briefe schreiben, dass sie die beilegen, dass sie mit der Mama zusammen überlegen, wie können wir das mit der Kerze, können sie wunderbar zusammen machen. Das ist ein wunderbares Abendritual. Und solche Dinge halt, Fantasien vermeiden.
Sie sagen da was ganz Wichtiges vielleicht. So können ja auch bis ins Erwachsenenalter auch so Ängste entstehen. Man weiß vielleicht gar nicht über den Ursprung.
Genau.
Was sich dann hindurchzieht, weil es in der Familiengeschichte so einen Fall gegeben hat, der total tabuisiert wurde.
Natürlich.
Herr Gutheil, ich möchte eine letzte Hörerin noch zu Gehör bitten, Sie auf Sendung nehmen. Ich darf begrüßen Frau Meersmann aus dem Saarland.
Ja, grüß Gott. Mir sind bei der Sendung Gedanken gekommen und zwar, ich habe mich damit auseinandergesetzt, nehme ich Pille, nehme ich nicht Pille. Und Pille hat ja auch, die verhindert ja auch die Nicht-Einnistung. Ich habe jetzt überlegt, ich habe mitbekommen, dass meine Mutter die Pille genommen hat. Aber ich denke jetzt auch, dass ich vielleicht weil ja Leben von der Befruchtung an beginnt und wenn es sich einnisten kann, ist es ja dann auch schon Leben gewesen und ist nicht mehr da oder kann nicht weiterleben. Ne? Ich praktisch dann auch für meine Geschwisterkinder so einen Kontakt mit der Kerze aufbauen kann oder so.
Mhm. Es gibt, Sie sprechen da einen wichtigen Faktor an. Es gibt ja auch Schwangerschaften, die im Grunde in so einem unbemerkt sind. Genau das, darauf wollte ich jetzt hinaus. Nicht noch nicht mal unbemerkt, sondern dass vor allen Dingen die Fehlgeburt, die stille Geburt unbemerkt kommt.
Ja.
Gerade dafür halte ich es für wichtig, dass Sie unter Umständen einen, wie Sie sagen, einen Ort haben oder eine Ausdrucksform haben. Das mit dem Licht zum Beispiel. Oder wenn Sie sich auf einem vorhandenen Familiengrab, das was ich vorhin schon anregte, einen kleinen Engel hinstellen. Mhm. Im Grunde stellvertretend für das, was vielleicht viele, ich glaube, jede zweite Schwangerschaft oder dritte Schwangerschaft geht sowieso auf natürliche Art und Weise ab. Kommt im Grunde gar nicht zur vollen Entfaltung und zur Einnistung. Der Anteil wird noch größer sein.
Ich wollte halt einfach den Aspekt, dass dieses unbewusste Trauern oder dieses nicht wahrgenommene, ich denke, dass ja dann schon irgendwo auf der Seele dann auch eine Wunde bleibt.
Und dann schaffen Sie sich wirklich eine Ausdrucksform, im Grunde an alle Kinder, die im Grunde unbemerkt ins Leben kamen und unbemerkt wieder aus dem Leben herausgegangen sind. Das wäre eine Möglichkeit, ohne dass da eine moralische Bewertung drin steckt. Ja. Warum so ist, ist so. Die Natur lässt viele befruchtete Eizellen gar nicht zur Einnistung kommen.
Mir ging es eher um eine Ordnung für mich selber, wie ein Umgang mit damit.
Genau, da möchte ich Sie ermutigen, da vielleicht auch nochmal mit jemand auch therapeutisch nochmal hinzugucken. Da haben Sie vollkommen recht, das kann unter Umständen mit einer Ursache sein für bestimmte Irritationen im Leben. Sprechen Sie da vielleicht mal mit einer entsprechenden Beratungsstelle. Sozialdienst katholischer Frauen hat in diesem Bereich relativ gute Beratungsangebote, auch sicherlich im Saarland. Sprechen Sie vielleicht mal mit dem Trauerbegleiter. Es gibt in Saarlouis ein ganz gutes Angebot. Auch entsprechend.
Die Hospizbewegung und gibt hier in Merzig auch eine Gruppe trauernder Eltern.
Zum Beispiel. Sie können ja da mit so einer Gruppe vielleicht mal Kontakt aufnehmen in Merzig oder in...
Oder auch für mich einfach mal, um meine nicht vorhandenen Geschwister trauern.
Ja, zum Beispiel. Oder schaffen Sie einfach auf dem Familiengrab, was es gibt, einfach eine entsprechende Gedenkstelle. In dieser Generation gab es mehr, als wir wissen, Fehlgeburten, stille Geburten, Totgeburten etc. Die wurden alle nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich totgeschwiegen.
Ja.
Frau Meersmann, ich danke Ihnen und ich möchte Ihnen einfach wünschen, vielleicht ist das auch für Sie ganz schön, auch wenn das jetzt als Trauer hochkommt, aber dass Ihnen das bewusst geworden ist in dieser Sendung und dass Sie das in Angriff nehmen dürfen und auch loslassen dürfen, sich da nicht verantwortlich zeigen müssen, aber die Trauer einfach auch haben dürfen.
Die Sendung hat mir jetzt einfach gezeigt, ich kann damit auch umgehen.
Genau, eine Umgangsform, eine Trauerform finden.
Ja? Genau, danke schön.
Vielen Dank, wenn Sie das gesehen haben, dann haben Sie doch alles mitbekommen. Vielen Dank, auf Wiederhören, Frau Meersmann.
Tschüss.
Tschüss. Ja, eben diese ganz konkreten Schritte, wie man damit umgeht, das haben Sie hinreichend geschildert, Herr Pfarrer Gutheil, das ist schön, wenn das bei den Hörern einfach ankommt, dass sie auch merken, ja, das bringt was, das leistet, damit kann ich einfach gehen, damit kann ich einen Schritt wieder ins Leben gehen. Und ich denke, am Ende möchte ich auch die Botschaft einfach nochmal hinstellen, das ist mir selber so gegangen, das ist im Laufe der Jahre erst gekommen, dass ich gedacht habe, man hat ein Kind verloren, aber es ist nicht verloren, es war ja schon da und es ist im Himmel und wir dürfen daran glauben. Herr Pfarrer Gutheil, wie ist es denn, als Christ glauben wir natürlich, dass es im Himmel ist, aber manche machen sich vielleicht auch Sorgen, es ist ja noch gar nicht getauft.
Also das ist theologisch Gott sei Dank der sogenannte Limbus Puerorum, der sogenannte Vorhimmel für die Kinder, die wie durch eine Glasscheibe Gott schauen dürfen. Das ist Gott sei Dank ad acta gelegt worden. Fände ich auch brutal, wenn wir eine solche Vorstellung haben. Ich helfe mir theologisch einfach damit, diese Kinder sind A von Gott, also gewollt von Gott, B, sie sind im Mutterleib, in der Geburtsblase, schwimmen sie im Wasser, auf gut Deutsch. Es gibt bei den Vorstellungen der Märtyrer, die noch nicht getauft waren, die sogenannte Begierdentaufe. Also ich kann mir theologisch eine ganze Menge Konstrukte zurechtlegen, die mir einfach helfen, dass ich einfach sage, diese Kinder kommen von Gott und gehen zu Gott. Und da ist nicht entscheidend, wie viel Milliliter Wasser geflossen ist oder nicht.
Und Sie sind dort auch schon in guter Gesellschaft mit den anderen Verstorbenen, die schon vorausgegangen sind.
Natürlich. Wir haben das Kindergrab mal als Gemeinschaftsgrabanlage in Hanau, wo die Eltern sagen, ja, ich will, dass mein Kind in Gemeinschaft mit anderen bestattet ist, weil es in Gemeinschaft mit anderen im Himmel, im Paradies, auf einem anderen Stern ist. Die Muslime macht es uns vor. Kinder unter 8 Jahren sind automatisch im Paradies.
Herr Pfarrer Gutheil, aber ich darf Sie vielleicht zum Abschluss der Sendung einfach nochmal ganz besonders um einen Segen bitten für alle verstorbenen Kinder, für alle Eltern, für alle Betroffenen, die einfach hier mit ihrem Leid zurückgeblieben sind.
Jetzt möchte ich den Segen Gottes erbitten, dass er, der uns ins Leben gerufen und die Kinder ins Leben gerufen hat, den Segen ihnen schenkt in dieser Situation, den Eltern Kraft schenkt, der Umgebung Mut schenkt, dass Himmel und Erde verbunden sind im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Gutheil, dass Sie in der Sendung waren, dass Sie zu Gast waren als Trauerseelsorger zu diesem Thema stille Geburt und Trauer um Kinder. Dass Sie einfach uns auch viel mit auf den Weg gegeben haben, wie wir den zweiten Sonntag, also den 8. Dezember, auch als Gedenktag für die verstorbenen Kinder ja neu nutzen können und neu auch nehmen dürfen, um vielleicht auch die Trauerarbeit, die in uns, in unserer Familiengeschichte einfach noch nicht so aufgearbeitet ist, einfach das hervorzuholen und das zu übergeben, in Gottes Hände zu legen. Vielen Dank. Ja, ich darf einfach auch noch einen Hinweis geben. Unter www.horeb.org finden Sie zum einen noch Hinweise zu der Sendung über die Angebote auch des Trauerzentrums in Hanau, beziehungsweise Sie können sich diese Sendung dann noch einmal herunterladen und anhören. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Mitschnitt auf CD zu bestellen beim CD-Dienst. Den erreichen Sie unter der 08323 9675120. Alle weiteren Angaben, Hinweise, Informationen zu Radio Horeb bekommen Sie über den Hörerservice unter der 08323 9675110. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.